Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Es ist an diesem Montagmorgen der Tag nach der Klimakonferenz von Madrid. Wir haben darüber schon heute mehrfach berichtet und vor wenigen Minuten auch mit der CSU-Umweltpolitikerin Anja Weisgerber gesprochen. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Er war ebenfalls in den vergangenen zwei Wochen mit dabei in Madrid. Herr Ehring, wenn Sie jetzt zurückkommen und das alles nochmal Revue passieren lassen, was war Ihr Eindruck von dieser Konferenz?
Mein Eindruck war, dass es eine sehr polarisierte Konferenz war. Sie stand sehr stark unter dem Druck und unter dem Eindruck von einmal Fridays for Future, die mit sehr vielen Menschen demonstriert haben, die auch auf der Konferenz sehr viel aufgetreten sind, und unter dem Druck der Wissenschaft, das will ich genauso groß schreiben, die immer deutlicher sagen, das geht so nicht weiter, wir brauchen drastische Einschnitte beim CO2, und die das halt als Alarmruf immer wieder losgelassen haben auf der einen Seite, und dann bei den Delegierten ein großer Teil der Länder, die das auch so sehen, unter anderem die Länder der Europäischen Union und viele Entwicklungsländer und eine ziemlich kleine Reihe von Ländern, Brasilien, USA, Australien, die einfach sagen, nein, wir machen das nicht mit, wir haben unsere Interessen. Brasilien möchte den Regenwald zu Geld machen. Die USA steigen ganz aus dem Klimaabkommen und aus dem Klimaschutz aussetzen auf Kohle und Gas und Öl und blockieren, was sie blockieren können. Bei den Vereinten Nationen ist Einmütigkeit gefragt. Und da können solche Staaten dann einen weitergehenden Beschluss blockieren. Und das haben sie in Madrid getan.
Wir lesen das ja heute Morgen in vielen Analysen, dass es da in Madrid auch wieder diese Differenz gegeben hat. Einmal zwischen dem, was man vielleicht bezeichnen kann als die Stimme von der Straße, die weltweite Klimaschutzbewegung, und das, was dann Politiker tatsächlich in der Lage sind zu beschließen. Woran liegt das, dass da der Funke sozusagen nicht überspringen kann, dass dieser weltweit geäußerte Wille, mehr zu tun für den Klimaschutz, dass der dann sozusagen ganz oben nicht ankommt?
Das liegt daran, dass bei den Vereinten Nationen der Langsamste das Tempo bestimmt, eben wegen dieses Einmütigkeitsprinzips. Und es hat ganz, ganz lange Verhandlungen gebracht. Es gab ganz viele Appelle zum Thema höhere Ambitionen. Das kann doch nicht sein, dass wir hier aus Madrid mehr oder weniger mit dem weggehen, was schon in Paris beschlossen worden ist, nämlich dass zum nächsten Jahr, turnusgemäß 2020, zur Klimakonferenz in Glasgow die nationalen Beiträge revidiert werden und erhöht werden. Das kann doch nicht alles sein. Man hat sich in Madrid auch sehr stark in Klein-Klein verloren, in technischen Diskussionen, für die diese Veranstaltung auch da war, und ist auf das Thema Ambitionen sehr spät gekommen. Aber höhere Ambitionen, das sagt das Pariser Abkommen auch, das müssen die einzelnen Staaten selber machen. Und wenn einige nicht mitmachen, dann bleibt den anderen nur übrig, wir machen es einfach alleine und versuchen, andere mitzuziehen. Das ist jetzt die neue Strategie der Europäischen Union mit dem Green Deal, der ja in die Nähe dessen kommt, was man für den Klimaschutz machen muss, um die Pariser Ziele einzuhalten. Und da sucht die EU jetzt Bündnispartner.
Was ist denn Ihr Eindruck? Kann das funktionieren? Europa geht mit gutem Beispiel voran und andere Länder folgen?
Ja, wenn sie das tun, ja. China ist ja der größte CO2-Emittent. Der hat sich in Madrid sehr, sehr zurückgehalten, keine neuen Ziele gesetzt. China ist im Moment sehr stark verwickelt in den Handelskonflikt mit den USA. Man kann sagen, inhaltlich abgelenkt. Aber die Chinesen planen für den September in Leipzig einen Gipfel mit Europa zusammen. Und da ist der Gedanke, dass beide großen Blöcke, China und die EU, sich neue Ziele vornehmen und sagen, wir planen das und das, und auch die EU-Green Deal ist ja mehr was für die längere Frist, wir setzen uns dann konkrete Zwischenziele. Das könnte so eine Initialzündung sein. China ist ein Land, was durchaus beim Klimaschutz mitmachen will, von daher würde ich die Hoffnung nicht aufgeben, aber der Gedanke, dass man alle mitzieht, das ist im Moment nicht bei der Welle des Nationalismus, der durch eine ganze Reihe von Ländern ja doch geht.
Herr Ehring, wir sehen seit gestern wieder überall ein Foto von Greta Thunberg. Dieses aktuelle Foto zeigt sie auf dem Boden sitzend in einem deutschen ICE auf der Rückreise nach Schweden. Wie wichtig ist diese Figur für solche Verhandlungen, für solche Treffen?
Sie ist sozusagen das schlechte Gewissen. Sie spricht aus, was alle wissen im Grunde. Die sagt ja, hört auf die Wissenschaft. Und die Wissenschaft spricht für sich selber. Ich glaube, dass Greta Thunbergs Geschichte so langsam erzählt ist. Das hat sie auch selber gesagt. Sie war bei 2 Treffen dabei. Einmal ließ sie dann Aktivisten aus besonders betroffenen Ländern zu Wort kommen. Und einmal die Wissenschaft. Sie verschafft der Wissenschaft Aufmerksamkeit. Und das ist schon ein kräftiger Verbund. Greta Thunberg schafft die Betroffenheit und die Wissenschaft bringt die Fakten. Das kann den Klimaschutz schon voranbringen.
Georg Ehring aus unserer Wirtschaftsredaktion. 2 Wochen lang war er mit dabei bei den Klimagesprächen in Madrid. Vielen Dank für Ihre Eindrücke.